Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausbruchssendung. Heute am 23. März 2020. Live aus dem RDL-Studio. Ich sitze hier alleine, aber meine ganze Redaktion hat mitgearbeitet. Für euch im Studio heute darf Max sein. Und ich grüße alle, die daheim sitzen und diese Sendung mit möglich gemacht haben. Und auch Thomas, der in der Sicherungsverwahrung sitzt. Auch ein Redaktionsmitglied von uns. Ganz herzliche Grüße an euch alle aus dem Sendestudio. Und ich werde jetzt mal unsere heutigen Themen mit euch teilen. Und zwar sind die Repressionen an den Rändern Europas unsere Rubrik, die heute einen genaueren Blick Richtung Griechenland, die türkische Landgrenze, aber eben auch die griechischen Inseln wirft. Dann einen Beitrag zu den neuen Polizeigesetzen, einen Rückblick auf zwei Kundgebungen, die in der letzten Woche in Freiburg stattgefunden haben. Dann einen Beitrag von Thomas aus der Sicherungsverwahrung zu, wie ich finde, noch aktuelleren Gedanken. Den Text hat er schon Ende Februar geschickt, aber ich finde, er hat nochmal eine ganz neue Brisanz bekommen jetzt durch die Entwicklungen der letzten Tage. Und natürlich haben wir wieder ein kleines, feines, GEMA-freies Musikprogramm für euch zusammengestellt, unter anderem mit Live-Mitschnitten vom Conny-Konzert, was am 3. März in der KTS stattgefunden hat. Und los geht's jetzt mit dem Beitrag zur Kundgebung am Knast letzte Woche.
Am 17. März kam es vor der JVA Freiburg zu einer Kundgebung. Nachdem sich die Berichte über immer krassere Einschränkungen in den JVAs Bundes, Europa und weltweit mehren, so wie etwa Knastrevolten in Italien und Brasilien, gibt es auch gerade Berichte aus der JVA Freiburg von immer mehr Einschränkungen. Die Menschen vor dem Knast forderten neben der Freilassung der Gefangenen auch die Umwälzung der Verhältnisse. Aus der JVA Freiburg heraus wurde die Kundgebung von lauten Rufen begleitet. Unter anderem wurde Freiheit, Freiheit skandiert. Ihr hört nun den Redebeitrag der Antiknastgruppe Freiburg.
Herzlich willkommen auf dieser Kundgebung in Solidarität mit den Gefangenen. Schön, dass ihr da seid, um mit uns eine sofortige Amnestie zu fordern und ein Ende der Ungleichbehandlung in dieser Gesellschaft, in egal welcher Lage.
Hallo hier da drinnen! Wir versammeln uns hier, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Solidarität mit denen, die die Unfreiheit aufs Schärfste erleben müssen. Solidarität, weil ihr diejenigen seid, die in Zeiten der Covid-19-Pandemie noch härter zu spüren bekommt, was es heißt, ausgeliefert zu sein und besonders gefährdet. Noch härter als eh schon und mit massiver Beschränkung der eh schon eingeschränkten Kontakte zur Außenwelt. Zur sogenannten freien und angeblich so solidarischen Gesellschaft. Zur Gesellschaft, die Ungleichheiten unter den Teppich kehrt. Wo Spitzenversorgung auch im Gesundheitswesen den wenigen vorbehalten wird und Problemfälle schnell ein Fall fürs Wegsperren werden. Eine Gesellschaft, die innerhalb von ein paar Wochen und Tagen ihre klassistische, autoritäre, nationalistische und kapitalistische Logik ins Extreme schießen lässt und zunehmend beginnt, die Folgen ihrer Politik, die die Verwertungslogik der Solidarität bevorzugt, zu spüren. Angst macht sich hier draußen breit und viele stürzen sich panisch in Supermärkte, um ihre eigene Versorgung auf Kosten anderer zu sichern. Währenddessen werden autoritäre und nationalistische Mittel von Regierungen angewandt, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Grenzschließungen, Versammlungs- und Ausgehverbote, Quarantäne und Kontrollen.
Ja, die Pandemie beschränkt hier zunehmend das Leben. Aber welche Perspektive darauf haben diejenigen, die eh schlecht versorgt und ohne Bewegungsfreiheit ihren Alltag fristen müssen? Es gab Statements von Gefangenen aus der Freiburger JVA, in denen die massiven Einschränkungen veranschaulicht werden. Danke für das Aufzeigen dieser Zustände und zumutbaren sozialen Isolation und Fremdbestimmung, die in Knästen bereits zuvor für Nichtgefangene schwer vorstellbar waren. Wie schwer vorstellbar es für viele hier draußen sein muss, dass in Gefangenschaft noch weitere Freiheiten beschnitten werden können. Ist es eine Chance, dass nun auch im Westen eine praktische Sensibilisierung stattfindet, dafür, was es heißt, die Gefahr zu sehen, die Ungewissheit eines friedlichen Morgens zu spüren und der Unversehrtheit des sozialen Umfelds nicht mehr sicher zu sein? Für alle Abhängigen, Minderheiten, Ausgebeuteten dieser Welt ist das nicht besonders neu. Soziale Ächtung hat bereits solch einen isolierenden Effekt. Sie sind diejenigen, die häufig Regeln und Gesetze missachten müssen und in dieser Gesellschaft dann auch die Knäste zum großen Teil füllen.
Nun dürfen sich alle mal fürchten. Doch gleichermaßen betroffen werden nicht alle sein. Besonders betroffen seid ihr, sind die Menschen in Knästen woanders, in psychiatrischen Anstalten, in Lagern, in Arbeitslagern und Verließen. Überall da, wo die Menschen ihre eigene Vernichtung internalisiert haben. Doch Wut macht sich breit und besonders in den italienischen Knästen kam es in den vergangenen Tagen zu Aufständen und hunderten Ausbrüchen, Verletzten und Toten. Da, wo die Zäune am höchsten sind, an den Grenzen Europas, auf Moria, da, wo die rassistische Normalität der Festung EU lebt, mehren sich die Spannungen. Im Iran wird zurzeit angesichts der aktuellen Misere in den Kerkern eine Amnestie diskutiert. Auch in Frankreich gibt es Berichte massiver Auseinandersetzungen in den chronisch überfüllten Knästen. Es ist Zeit für ein Umdenken und vielleicht hilft diese Krise dabei, resilientere und solidarische Pfade einzuschlagen, diese Misere und die Globalisierung neu zu denken, die Gesellschaft als Ganzes. Gefangenschaft und Eigentum, die Ungleichheit und die Versorgung ganz neu zu betrachten. Es ist nicht leicht, Verantwortliche zu finden, im engeren Sinne, sondern vielmehr höchste Zeit anzuerkennen, dass eine solidarische Gesellschaft in der Verantwortung aller liegt. Ja, es ist einerseits die Verantwortung aller, andererseits auch der Ausdruck eines Systems, der Superglobalisierung, das eben eines der Märkte ist und keines der Völker. Ein Virus kann in wenigen Tagen den Globus erfassen und Millionen vernichten. Das tun sie auch mit ihren Kriegen und Märkten. Doch Solidarität zu Globalisierung, Gesundheitsversorgung, Ernährungssouveränität und nützliche Infrastruktur, daran scheitert der Neoliberalismus nach wie vor. Es muss Dienstleistung sein, es muss Gewinn bringen, es geht nicht um die Menschen und ihre Freiheit, es geht um Kontrolle und Macht.
Auch in Zeiten dieser Katastrophe versammeln wir uns hier. Wir wollen klar machen, dass ganz andere Verhältnisse her müssen. Wir wollen auch hier für eine Generalamnestie eintreten. Die Freilassung aller Gefangenen und ein Neuanfang statt der Fortführung von Leid und Unterdrückung. Dafür treten wir ein.
Für den Aufbau einer wahrhaftig solidarischen Gesundheitsvorsorge gegen die Globalisierung des Kapitalismus und die Privatisierung aller Gesellschaftsbereiche. Gegen Mauern und Knäste und für gleiche Rechte für alle. Freiheit für alle Gefangenen!
Freiheit für alle Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen!
Revolution steht auf unseren Fahnen, Revolution steht uns im Gesicht. Wir haben erlebt, was andere nicht mal planen. Revolution, weniger wollen wir nicht. Die Bullen stehen schon Spalier und du stehst hier gleich neben mir. Du guckst mich an, dein Blick ist Wut und Feuer. Wir gehen hier lang und das wird ziemlich teuer. Wir stellen uns gegen Macht und Geld und nicht aus Mode, sondern weil uns etwas fehlt. und nicht aus Mode, sondern weil uns etwas fehlt. Raus aus der Szene und rein in die Masse sind nicht nur wir wütend über das System. Die uns bestehlen, zwingen wir zur Kasse und dann gibt's alles für jede und für jeden. Die kommen nicht durch, ich seh's dir an, brauchst nicht mehr lang, dann fängst du an, hör auf zu jammern. Tu lieber was, zum Beispiel für deine Freundin, die heute auf den Demos waren. Mach mal Rabatt, wir werden sehen. Es war eine lange Nacht, uns bleibt ja noch eine ganz schön lange Nacht. Wahrscheinlich bleibt's aber auch noch eine ganz schön lange Nacht.
Vielen Dank.
Ja, das war Conny mit seinem Titel Revolution von der Abschiedstour, die noch am 3. März in der KTS stattgefunden hat, das Konzert. Und den Redebeitrag, den wir vorher gehört haben, war von der Kundgebung am 17. März und am 19. vor der JVA hier in Freiburg. Am 19. März gab es dann nochmal eine Versammlung, allerdings vor dem Hintergrund, dass am 18. März die Versammlungsfreiheit aufgehoben wurde. Das ist nochmal ein ganz eigener, bitterer Geschmack in meinem Mund und da gibt es auch ganz unterschiedliche Emotionen dazu. Das will ich jetzt gar nicht näher behandeln. Es haben sich trotzdem am 19. März etwa 30 Menschen vor der Landeserstaufnahmestelle in der Lörracher Straße in Freiburg versammelt. Die sogenannte LIA. Das Ganze war schön brav ausgefächert und in großem Abstand zueinander standen die Protestierenden vor dem Gebäude, wie bei RDL an anderer Stelle berichtet wird. Und in Redebeiträgen wurde auf die inhumanen Zustände in den Lagern hier und anderswo hingewiesen, welche eine Ausbreitung von jeglichen Viren begünstigen. Die Kundgebung wurde allerdings von den Cops mit massivem, prolligem und in Bezug auf Virenverbreitung unvorsichtigem Verhalten beendet. Und da die Anlage mitten im Redebeitrag von den Bullen ausgeschaltet wurde, haben uns die OrganisatorInnen gebeten, den Text nochmal in Gänze zu verlesen, was wir auch gerne tun. Und er hat leider an Brisanz wenig verloren, eher noch ein bisschen gewonnen. Hört's euch an.
Wir stehen heute hier, um die sofortige Aufnahme aller Geflüchteten, die an der europäischen Grenze festgehalten werden, zu fordern. Wir fordern auch die sofortige Umfunktionierung aller leerstehenden Gebäude, Spekulationsobjekte, Hotelzimmer und momentan ungenutzten Verwaltungsgebäuden. Diese müssen Menschen in prekären Wohnsituationen, Obdachlosen und Geflüchteten sofort zugänglich gemacht und zum Wohnen freigegeben werden. Seit im Januar 2020 die ersten Infektionen mit dem Covid-19-Virus in der EU und der BRD auftraten, lassen die europäischen Staaten ihre rassistische Politik zunehmend auf Hochtouren fahren. Immer mehr Grenzen werden geschlossen, Menschenleben in oder aus ärmeren Ländern werden immer verächtlicher behandelt. Einige geflüchteten Unterkünfte und Abschiebehaftanstalten Europas wurden bereits unter Quarantäne gestellt. Menschen werden dem Risiko ausgesetzt, isoliert und abgeschottet, der Pandemie hilflos ausgeliefert zu sein. Gestern wurde das Asylprogramm der BRD gestoppt. Wir stehen heute hier, um für einen solidarischen Umgang in der Krise einzustehen. Mit der Corona-Pandemie aber nicht nur. Auch mit Menschen, die bereits zuvor von gravierenden Krisen betroffen waren. Menschen, die Kriegen, Armut, Verfolgung oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind oder waren. Besonders betroffen von Maßnahmen wie der Anordnung von Quarantäne oder einer möglichen Ausgangssperre sind prekär lebende Menschen wie Opfer von häuslicher Gewalt. Menschen im Knast, Obdachlose und eben auch Geflüchtete, die mit vielen Menschen auf engem Raum leben müssen. In Suhl in Thüringen steht eine Landeserstaufnahmestelle seit fast einer Woche unter Quarantäne. Ein infizierter Bewohner befindet sich isoliert in Quarantäne und weitere 530 Menschen müssen die 14 Tage zusammengepfercht im Lager aushalten. Und das, obwohl auch ohne Corona-Pandemie die medizinische Versorgung in Geflüchtetenunterkünften unzureichend ist. Das Lager wurde zum Knast umfunktioniert. Nachdem es in der Unterkunft zu Protesten und Ausbruchversuchen kam, wurden am Montag 22 sogenannte Störer per Sondereinsatzkommando aus dem Lager gebracht. Auch die Lage an Europas Außengrenzen eskaliert schon seit Wochen und der Ausbruch des Coronavirus auf der griechischen Insel Lesbos wird fatale Folgen für die Geflüchteten vor Ort haben. Als die Türkei ihre Grenzen für Geflüchtete öffnete, bereitete sich eine brutale Welle an rassistischen Übergriffen auf der Insel aus. AnwohnerInnen und faschistische Netzwerke begannen Geflüchtete und ihre freiwilligen HelferInnen zu verfolgen und anzugreifen. Schlauchboote wurden zerstochen, Motoren zerstört und Geflüchtete von RassistInnen und Bullen daran gehindert, die Insel zu erreichen. Auch die Sicherheitskräfte und die Regierung beteiligten sich durch rassistische Propaganda, Verurteilungen, aber auch mit Tränengas an diesem widerlichen Tun. Die europäische Außengrenze wird nun, wie es die AfD schon lange fordert, mit scharfer Munition verteidigt. Durch diese Politik der Menschenfeindlichkeit verloren Menschen das Leben. Es muss sofort ein Schlussstrich gezogen werden, egal wo jemand das Glück oder das Pech gehabt hat, geboren worden zu sein. Wir stehen hier ein für den Respekt von Menschenleben. Im Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos leben die Menschen schon seit Jahren unter unmenschlichen Bedingungen. Sie werden auf engstem Raum zusammengehalten. Dort herrscht nicht nur ein unzumutbarer Mangel an sanitären Einrichtungen, es gibt auch nicht genügend Essen und die Gesundheitsversorgung ist desaströs. Die Menschen sind willkürlicher Polizeigewalt ausgesetzt und keiner weiß, ob und wann sie diesen Horror verlassen und endlich weiter nach Festland Europa reisen können. Und nun müssen viele der freiwilligen HelferInnen und NGOs, die die Geflüchteten unter anderem in der Gesundheits- und Essensversorgung unterstützten, wegen der faschistischen Welle und der Corona-Pandemie die Insel verlassen. Zudem kündigt Europa jetzt an, keine Geflüchteten mehr aufnehmen zu wollen, gerade jetzt, da die Corona-Pandemie die Insel erreicht hat. In solch einem Ort wie Moria, wo Menschen gezwungen sind, auf engstem Raum ohne ausreichende Nahrungs- und Gesundheitsversorgung zu leben. An diesem Ort, wo eine absolute Notlage herrscht, wird sich eine Epidemie rasant ausbreiten. Zuzulassen, dass die Situation für Geflüchtete auf der Insel weiter fortbesteht, ist nichts weiteres als die Inkaufnahme von Tod und Elend. Erst recht mit der Gefahr der Epidemie. Wir fordern die sofortige Aufnahme aller Geflüchteten, die auf Moria gegen ihren Willen festgehalten werden. Auch und besonders in Zeiten der Corona-Pandemie sind Lager im Hinblick auf medizinische Versorgung, Hygiene und gesellschaftliche Isolation unzumutbar. Das Zusammenpferchen von vielen Menschen auf engem Raum muss ein Ende haben. Die Menschen in der Landeserstaufnahmestelle und in anderen Lagern müssen dezentral untergebracht werden. Leerstehende Gebäude, Spekulationsobjekte, Hotelzimmer und momentan ungenutzte Verwaltungsgebäude müssen Menschen in prekären Wohnsituationen, Obdachlosen und Geflüchteten zugänglich gemacht und zum Wohnen umfunktioniert werden. Zum Beispiel die leerstehende Polizeiwache in der Fernbachallee, die Klarastraße 17 und die Schwarzwaldstraße 31. Krisenbedingt leerstehende Universitätsgebäude, Verwaltungsgebäude sowie Gerichte, auch mit Zwangsräumungen, muss jetzt und für immer Schluss sein. Für einen solidarischen Umgang, für ein gutes Leben für alle, für die sofortige Vergesellschaftung des Gesundheitssystems, für das Recht auf Asyl, Wohnraum, Essen und Gesundheit für alle. Gegen jeden Nationalismus, gegen Rassismus und Ausgrenzung.
Das war ein Redebeitrag von der Kundgebung vom 19.03., die von der Polizei im Rahmen der Covid-19-Prävention vorzeitig aufgelöst wurde. Und jetzt hört ihr ein Lied von Pinchgut, This Culture.
Telekom und O2 reichen Standortdaten an die Regierung weiter. Dem Datenschutzeingriff kann aktiv widersprochen werden. Seit heute reichen die Telekom und O2 die anonymisierten Standortdaten von Mobiltelefonen an die Regierung weiter. Durch diese Maßnahme wird sich erhofft, dass ermittelt werden kann, wie Personen sich infiziert haben. Gleichzeitig ermöglicht dies eine Kontrolle über die Einhaltung der Ausgangssperre. Über die Wirksamkeit dieser Datenerfassung gibt es erhebliche Zweifel, während gleichzeitig die darüber hinausgehende Forderung nach individualisierten Daten erhoben wird. Zu dieser Forderung schreibt Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: Alle Maßnahmen der Datenverarbeitung müssen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein. Bisher fehlt jeder Nachweis, dass die individuellen Standortdaten der Mobilfunkanbieter einen Beitrag leisten könnten, Kontaktpersonen zu ermitteln. Dafür sind diese viel zu ungenau. Die Standortdaten von Mobiltelefonen beziehen sich lediglich auf Funkzellen. Je nach Dichte an Sendeturm variiert damit die Genauigkeit zwischen wenigen 10 Metern in urbanen Gebieten und mehreren Kilometern auf dem Land. Das Verfahren wird automatisch für alle Nutzer der Telekom- und O2-Netze angewandt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, dieser Verwendung der Daten zu widersprechen. Dass Menschen Widerspruch gegen diesen massiven Eingriff in die Privatsphäre einlegen sollten, empfehlen nahezu alle Datenschützerinnen. Austragen bei der Telekom und bei O2 könnt ihr euch unter den Links, die auf unserer Webseite angegeben sind. Betroffen von Telekom-Netzwerk sind auch Nutzerinnen von Congstar, Freenet Mobile und klarmobile.de sowie beim O2-Netzwerk Alditalk, Blau, Premium Sim und Simply. Nutzerinnen, die nicht wissen, bei welchem Netzwerk sie sind, können bei dem Angebot von O2 und Telekom einfach ihre Nummer eingeben und überprüfen lassen. Auch Vodafone hat am 18. März angekündigt, auf Anfrage der Regierung Bewegungsdaten rauszugeben. Derzeit scheint dies jedoch noch nicht der Fall zu sein. Zum Anbieter E-Plus liegen derzeit keine Informationen vor.
Ja, das war eine Meldung von meinem Kollegen Yoshi, der was zu der aktuell geplanten Bewegungsdatenerfassung gemacht hat. Und ich habe gestern auch schon versucht, mich da auszutragen. Also E-Plus gehört wohl auch zur Telefonica-Gruppe. Die Anleitung findet ihr unter www.rdl.de. www.ohtu-reichenstandort.de und auf jeden Fall versuchen. Ich habe dann da meine Nummer eingegeben, habe den Code bekommen und dann war das Problem, an meinem Mobiltelefon hat es nicht geklappt, den entsprechenden Button zu generieren, aber in einem Rechnerbrowser schon. Also falls ihr da Probleme habt und das machen wollt, das war jetzt mein Tipp dazu. Und wir machen hier weiter mit einem kleinen Rückblick zu den neuen Polizeigesetzen.
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat ein neues Polizeigesetz beschlossen. Wir hatten auch hier bei Ausbruch schon viel über die Diskussion um eine geplante Verschärfung des Polizeigesetzes hier in Baden-Württemberg berichtet und vor allem auch über den Widerstand dagegen. Und tatsächlich wurde nun letzte Woche eine weitere Verschärfung des Polizeigesetzes bzw. eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei vom grün-schwarzen Kabinett beschlossen. Das Polizeigesetz Baden-Württemberg wurde Ende 2017 bereits mit voller Zustimmung der Grünen umfassend verschärft und vom Ministerpräsident Kretschmann hieß es damals, man gehe an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Seit 2017 hat die Polizei Befugnisse zur vorbeugenden Telekommunikationsüberwachung, also die präventive Überwachung auch von verschlüsselter Kommunikation. Sie kann Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote gegenüber sogenannten Gefährderinnen erlassen und diese mit elektronischen Fußfesseln kontrollieren. Darüber hinaus dürfen Spezialeinheiten der Polizei Explosivmittel einsetzen und der intelligenten, also der algorithmenbasierten Videoüberwachung wurde auch in Baden-Württemberg der Weg bereitet und auch der Einsatz von Bodycams wurde 2017 ins Polizeigesetz aufgenommen. Das Ganze ging der CDU unter Federführung von Innenminister Strobel noch nicht weit genug. In den aktuellen Diskussionen um eine weitere Verschärfung des Gesetzes wurde seitens der CDU zum einen gefordert, die Schleierfahndung einzuführen. Das bedeutet die Möglichkeit zu anlasslosen Kontrollen von Menschen in einem 30 Kilometer weiten Gebiet rund um die Landesgrenze, Online-Durchsuchungen, die Einführung einer präventiven Inhaftierung, eine Ausweitung der präventiven DNA-Analyse nach äußeren Merkmalen und Alter und auch eine Ausweitung des großen Lauschangriffs auf Personen, von denen keine konkrete Gefahr ausgeht, wurde seitens der CDU gefordert. Diese eben genannten Forderungen der CDU finden sich jetzt nicht im Kompromiss zwischen CDU und Grünen wieder. Aufgenommen in das neue Polizeigesetz wurde jedoch die Befugnis, dass Bodycams der Polizei auch in Wohnungen und Geschäftsräumen wie beispielsweise Bars eingeschaltet werden dürfen. Und außerdem wurden die Befugnisse der Polizei ausgeweitet, bei Großveranstaltungen Durchsuchungen und Identitätsfeststellung von Personen durchzuführen, also beispielsweise bei Fußballspielen oder Weihnachtsmärkten und Ähnlichem. Und wer verdächtig genug ist, um kontrolliert zu werden, das liege dabei im Ermessen der Polizei. Demonstrationen und Versammlungen seien von dieser Regelung ausgenommen, wie es in einer Pressemitteilung der Grünen heißt. Auch wenn es deutlich schlimmer hätte kommen können und auch die zahlreichen und lauten Proteste im letzten Jahr sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben, noch gravierendere Einschnitte in die Freiheitsrechte zu verhindern, ist diese Verschärfung dennoch ein weiterer Schritt in Richtung Überwachungsstaat und auch die gesellschaftliche Akzeptanz von Überwachung und Repression wird mit jeder und auch jeder noch so kleinen Verschärfung Stück für Stück ausgeweitet. Dieser aktuelle Gesetzesentwurf ist nun für die Anhörung im Landtag freigegeben und darüber hinaus heißt es, soll es bis zu den Neuwahlen im März 2021 vorerst keine weiteren Änderungen geben. Das wäre dann gerade mal in einem Jahr. Die Ideen und Pläne seitens der CDU bleiben aber weiterhin bestehen und auch die Deutsche Polizeigewerkschaft und AfD fordern weitergehende Verschärfungen. Und zudem steht auch noch die Erarbeitung eines Musterpolizeigesetzes aus, welche im Laufe dieses Jahres in die Innenministerkonferenz eingebracht werden soll. Die Forderungen nach mehr Repression und somit einer autoritären Verschiebung der Gesellschaft werden also auch in Zukunft nicht verstummen. Daher heißt es für uns weiterhin, die Diskussion aufmerksam zu verfolgen, das Ganze öffentlich zu thematisieren und laut zu bleiben gegen Rechtsruck und Repression und vor allem auch solidarisch mit denjenigen, die ganz besonders von den Verschärfungen betroffen sind.
Ja, aktuell werden ja gerade die feuchtesten Träume dieser Schmiede der neuen Polizeigesetze und der Rechten wahr. Und es bleibt abzuwarten, wie wir wieder zurückrudern können. Aber dann hören wir jetzt ein kleines positives Lied von Conny, auch aus dem Mitschnitt. Wir schaffen das.
Als Sarah auf die Straße ging, um Nazis zu blockieren, war es für sie eine Selbstverständlichkeit, um den Kampf nicht zu verlieren. Entschlossen gegen Staatsgewalt auf der Route zu fahren. Und das ging gut, weil da Vertrauen in die eigenen Ketten war. Das Faschopack war angetreten auf dem Bahnhofsplatz. Doch die Leute standen dicht an dicht und auf der Route brannte was. Und die Bullen vorweg versuchten dann die Nazis loszuziehen. Da hat Sarah ihre Faust gehoben und hat ganz laut geschrien. Wir schaffen das und wir sind nicht alleine. Da gibt's eine ganze Menge Widerstand gegen diese Schweine. Wir brauchen zwar eine ganze Menge Kraft. Doch ich will die Nazis retten sehen und das hat auch schon mal geklappt. Sarahs Freundin Klaus stand in der ersten Reihe vorn. Und als die Polizei dann zuschlug, kam sie nicht so schnell davon. Vier Handschuhe packten sie am Leib und zerrten sie dann weg. Die Hände auf dem Rücken lag sie 2 Stunden im Dreck. Als der Haftrichter das Video sah, war er schwerstens empört. Wer so radikal wie Klaus ist, gehört sofort eingesperrt. Aber Sarah und ein paar Freunde sind schon an der Sache dran. Und als Clara Klaus besucht hat, blickte sie sie freundlich an. Wir schaffen das und du bist nicht alleine. Da gibt's eine ganze Menge Leute und wir stellen was auf die Beine. Wir brauchen zwar eine ganze Menge Kraft. Aber glaub mir, du hast Freunde und auf uns ist jetzt Verlass. Als Sarah auf der Straße ging, mal mitten in der Nacht, stand hier so ein großer Typ im Weg und hat sie blöde angemacht. Bist offen, torkelt leider was, von dir werd ich was zeigen. Da packt sie halt ihr Pfeffer aus, direkt zwischen die Augen. Als sie dann nach Hause kommt, bricht sie über sie herein. Und Klaus, die Mitbewohnerin, sagt, hier kannst du ruhig schreien. Und so standen sie noch lange da, so arm in Arm vereint. Und weil Sarah so verzweifelt war, hat Klaus zu ihr gemeint. Wir schaffen das und wir sind nicht alleine. Wir helfen dieser miesen Welt auf die Beine. Wir brauchen zwar eine ganze Menge Kraft, doch ich will die Macht mal wanken sehen und dass du wieder lachst. Und wenn die Zeiten schwierig sind und du weißt nicht mehr weiter, na dann machst du mal eine Pause und verlass dich auf deine Leute.
Ein kurzes Hinweis. Wir werden gleich von Gewalt, Rassismus und von absoluter Verachtung vor Menschenleben berichten. Zur Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Das EU-Türkei-Deal wurde 2016 beschlossen. Durch diesen Abkommen wurde die gewaltsame Vertreibung von Geflüchteten an der Grenze Europas ausgelagert. Als Gegenleistung für die Zurückweisung von Geflüchteten im Tod und Elend erhielt die Türkei sowohl politische als auch finanzielle Unterstützung von Europa. Im Februar hob die türkische Regierung diesen Deal auf, weil Europa sich weigerte, sein Regime bei seinem Angriff auf das Assad-Regime militärische Hilfe zu leisten. Die Nachricht, dass die Türkei seine Grenze zu Griechenland öffnete, wurde durch die türkische Presse und soziale Medien weit verbreitet. Viele Geflüchtete sammelten sich also an der Grenze in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen. Auf dem Festland wurden Journalistinnen sowohl aus der griechischen Seite der Grenze ferngehalten, als auch aus der türkischen Seite, wo einige vorläufig festgenommen wurden. Menschen, die Essen oder Kleidung dort verteilen wollten, wurden häufig vertrieben. Geflüchtete bekamen es an der Grenze mit rohen Gewalt zu tun. Es wird von andauernden Tränengaswolken an der griechischen Seite der Grenze berichtet. Geflüchtete werden mit Tränengas und Blendgranaten, Plastik und Gummischrot beschossen. Es wird berichtet, dass Menschen, die es auf der griechischen Seite geschafft hatten, nach unfassbaren Gewalterfahrungen auf der türkischen Seite der Grenze zurückgetrieben wurden. Ohne Schuhe, Geld und Telefone, aber zum Teil sogar ohne Kleidung und Papiere. Und es wird von gebrochenen Armen und Beinen, Folter und Vergewaltigung berichtet. Nicht nur die Polizei ist an der griechischen Seite der Grenze anwesend. Auch bewaffnete Bürgerwehren patrouillieren dort unbehelligt. Nein, im Gegenteil, von Polizei und Politiker gefordert. Geflüchtete werden dort oft mit Gewalttaten von türkischen Sicherheitskräften konfrontiert. Sie werden in Busse gedrängt, von Ort zu Ort gefahren, wo sie dann erneut auf der Gewalt der griechischen Soldaten an der Grenze treten. Mittlerweile hat die Türkei begonnen, Geflüchtete vom Festland wieder aus der Grenze zurückzuholen. Einige dieser Menschen haben aber Wohnung und Arbeit in der Türkei hinter sich gelassen und nichts mehr, wohin sie zurückkommen können oder wollen. Es haben aber nicht nur Menschen auf dem Festland versucht, nach Europa zu gelangen, sondern auch auf dem Meer. Insbesondere die Situation auf der Insel Lesbos hat sich in einen wahren Albtraum verwandelt. Faschistische Netzwerke und Anwohnerinnen sammelten sich dort am Hafen, um den Geflüchteten am Anlegen zu hindern. Faschistische Gruppierungen begannen Geflüchtete, solidarische Anwohnerinnen, NGOs, Aktivistinnen und Journalistinnen zu bedrohen, anzugreifen und durch die Straße zu jagen. In einem Interview bei Radio Dreikland erklärte eine Ärztin vor Ort die Situation Anfang März.
Wir gehen nicht auf die Straße. Also es ist einfach zu unsicher, momentan auf die Straßen zu gehen, da vereinzelt weiterhin Menschen angegriffen werden, die nicht griechisch aussehen. Also vor allen Dingen NGO-MitarbeiterInnen. Es sind sehr viele seit Montag sehr viele abgereist. Da
von den NGOs?
Von den NGOs, also die Mehrzahl der MitarbeiterInnen sind abgereist. Ich kann ein bisschen noch zu erzählen, was, also am Sonntag war eigentlich der Tag, an dem es massiv eskaliert ist. Also am 28., das war am Freitag, hat der Erdogan angekündigt, die Grenze nach Europa zu öffnen. Daraufhin kamen recht viele Boote auf den Inseln an. Es gab ein Notfalltreffen am Sonntagabend von den örtlichen Behörden und dort wurde quasi beschlossen, am Sonntag, den 1.3. die großen Zufahrtsstraßen zu dem Camp Moria zu blockieren, um zu verhindern, dass die neu ankommenden Geflüchteten mit Bussen das Camp erreichen. Am Sonntag ist in einer kleinen Hafenstadt in Terni, da wurden zwei Boote mit Geflüchteten gewaltsam daran gehindert, an Land zu kommen. Sie mussten 4 Stunden in dem Hafen verharren, bis sie dann an einer anderen Stelle an Land gehen konnten. Journalistinnen wurden auf den Straßen verprügelt. Es gab mehrere Angriffe auf Geflüchtete und NGO-Mitarbeiterinnen. Wir wollten in einem Autokonvoi nach unserer Arbeit in Moria über Seitenstraßen nach Mytilini fahren. Wir waren 8 Autos und wurden in einer Straßenblockade massivst angegriffen und 6 Autos wurden komplett entglast. Mehrere NGO-Mitarbeiterinnen mussten in Garagen in der Nacht übernachten oder in Autos an versteckten Orten. Es gibt einen Zwischencamp im Norden im Norden von Lesbos, was angezündet wurde. Zu der Zeit waren dort keine Schutzhunden glücklicherweise untergebracht. Seit also Montag gab es weiterhin Straßenblockaden. Auch in den Nächten kam es wieder zu Angriffen. Unter anderem dass der Organisation Mare Liberum wurde versucht, das Schiff anzuzünden.
Oh ja, heftig. Und die Behörden oder die Polizei greift nicht ein?
Also Polizeischutz gab es oder irgendeine Sicherheit durch Polizei gibt es nicht. Das gibt es eigentlich, würde ich nach meiner Erfahrung sagen, schon seit Jahren nicht. Wenn es Proteste von Geflüchteten gibt, werden die massivst niedergeschlagen. Wenn aber Geflüchtete angegriffen werden, ist die Polizei selten zeitnah vor Ort. Und auch in der Nacht gab es keine Intervention von der Polizei.
Viele freiwillige Helferinnen haben Lesbos nur verlassen. Aber die Geflüchteten bleiben weiter dort gefangen. Über die Lager im Lager Moria haben vermutlich bereits einige von euch gehört. Menschen leben dort dicht gedrängt, ohne ausreichende Gesundheits- und Nahrungsversorgung, in einem sanitären Notlager. Thea von der Initiative Lesbos Solidarity erklärt am 19. März in einem Interview bei Radio Blau, wie die griechischen Inseln gerade auf eine Katastrophe zusteuern.
Ja, Corona ist sozusagen eigentlich nur ein Tropfen, der hier auf der Insel und auf den anderen Inseln das Fass zum Überlaufen bringen könnte. Viele Faktoren haben dazu geführt, dass die Insel Lesbos und auch besonders im Hinblick auf die Geflüchteten natürlich vor Ort auf eine Katastrophe gerade zusteuern. Das ist natürlich einmal der Deal zwischen der EU und der Türkei seit 2016, seitdem sich die Inseln in Gefängnisse verwandelt haben. Die EU zahlt ja der Türkei Geld und dafür schützt die Türkei sozusagen die Grenzen. Und noch ein paar andere Vereinbarungen sind da drin. Und dadurch haben sich die Inseln eben zu Hotspots entwickelt, von denen aus eigentlich die Asylprozesse losgehen sollen. Aber dadurch, dass ein riesiger Personalmangel ist, haben sich eben, genau, kommen die Leute hier halt nicht weiter und stecken hier fest für mindestens 6 Monate oder ein Jahr oder bis auch zu 2 Jahren. Braucht dann so einen Prozess, bis sie überhaupt weiterkommen in die nächste Station. Dann muss man sagen, dass im Februar 2020, also dieses Jahr im Februar, haben angefangen Proteste loszugehen gegen die sogenannten Detention Camps, die jetzt errichtet werden sollten auf allen Inseln. Das sind geschlossene Camps, wo Leute, die sozusagen neu ankommen, reingesteckt werden sollen, wie sozusagen Gefängnisse. Und dagegen wurde protestiert, sowohl von rechts als auch von links, was am Ende auch zu Problemen geführt hat, dass eben beide Seiten da für dieselben Interessen demonstriert haben, auf einer Seite waren. Und dann ist Anfang März dazu gekommen, dass Erdogan die Grenzen geöffnet hat, somit also den Deal gebrochen hat. Und dann Griechenland angefangen hat, eben die Grenzen zu schließen und dann auch mit drastischen Mitteln vorgegangen ist. Also viele kennen ja die Bilder von der Grenze zwischen Türkei und Griechenland, wo auch mit Tränengas immer noch hantiert wird und die Leute teilweise unter freiem Himmel übernachten. Und auch auf der Ägäis hier oben sind sozusagen mehr Frontex-Boote dazugekommen und jetzt wird eben sozusagen wieder von der Türkei selbst mit drastischen Mitteln, von der EU selbst mit drastischen Mitteln die Grenzen zugehalten. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass alle neu ankommenden Geflüchteten seit diesem Monat für einen Monat keinen Asylprozess bekommen. Also alle, die jetzt in diesem Monat kommen, für die wird einfach das Recht auf einen Asylprozess ausgesetzt. Zum Beispiel war hier in Mytilini unten in der Stadt in Lesbos ein Militärschiff gelagert und da wurden alle reingebracht. Da waren mehrere hundert Leute für ein paar Tage drinne. Eine Familie davon hat zum Beispiel auch auf dem Meer auf der Überreise ihr Baby verloren. Das ist ertrunken. Die sind alle da reingekommen, wussten nicht, wie es weitergeht, wurden eben mit Brot und Wasser versorgt, aber nicht mit einem Asylprozess, mit einem Menschenrecht, was denen zusteht. Das wurde ihnen jetzt einfach abgesprochen. Und da muss man auch sagen, wenn dann Ursula von der Leyen von der EU aus die griechische Grenzsicherung lobt, frage ich mich schon, was für Werte wir hier eigentlich noch vertreten. Und dazu kommt eben, dass die faschistische Gewalt im März extrem eskaliert ist. Es wurden Straßenblockaden errichtet, Geflüchtete und Freiwillige wurden aus Autos gezerrt, zu Boden geprügelt und das Ganze auch auf offener Straße und auch am helllichten Tag Zum Beispiel wurde auch eine Schule für Geflüchtete aus Moria, aus dem großen Camp zu Moria, niedergebrannt. Da ist jetzt nicht, noch nicht klar, von wem das aus ist, aber genau, alle Zeichen deuten darauf hin, dass es auch von faschistischer Gewalt ausgeht. Vor ein paar Tagen ist erst ein Feuer in Moria ausgebrochen und dabei ist mindestens ein Kind gestorben, wenn nicht noch mehr. Und das sind alles Sachen, die dazu führen, dass das Fass eben zum Überlaufen gerät. Moria ist zu voll, die Feuerwehr hat keinen, kommt nicht rein und somit eskaliert das Ganze immer mehr. Und dann ist natürlich jetzt eben noch Corona hinzugekommen. Und hier wird einfach ganz deutlich, dass kein politischer Akteur zurzeit Interesse daran hat, dass die Menschen sich hier ordentlich schützen können. Und da leben viele vulnerable Menschen, viele Menschen auch mit chronischen Krankheiten oder die jetzt auch geschwächt durch den Winter sind, weil sie nur unter einer Plane leben, weil sie auch zusammengepfercht leben. Und es gibt Teile in Moria, wo sich 1000 Menschen ein Waschbecken teilen. Also da geht es einfach gar nicht, es ist gar nicht möglich, dass die Leute sich hier schützen können. Insofern ist das Thema Corona sozusagen noch eine Sache, die noch hinzukommt. Und wir fragen uns natürlich alle, was soll noch passieren, dass hier eine Veränderung passiert.
Ja, was muss denn noch passieren? Die Lage der Geflüchteten hat sich nämlich noch verschlimmert. Gerade wird niemand mehr aus Moria evakuiert und keine Geflüchteten dürfen zurzeit die Insel verlassen. Nur noch eine Person pro Familie darf das Camp verlassen und es dürfen nur 100 Personen das Camp pro Stunde verlassen. Der Lager bleibt ab 19 Uhr bis 7 Uhr morgens geschlossen. Lokale Medienberichte zufolge, die noch nicht bestätigt sind, soll nun ein Zaun um das Lager gebaut werden.
Na naší vesnici spadla velká bomba. Je třeba rychle se spakovat, honem pryč se odtud svechu dostat. Na neštěstí mě zbylo něco, by se dalo pobrat. Předloužit do Evropy, do instantní společnosti, přetnout živej půl, zlomit voně hůl, zapíchnout na kůl a poskytnout supům. Dát se na prodej jako to nejlevnější šlapka, bude zdat se světu na lopatkách. Ten, kdo je na dně, nemůže jít ještě níž. Ten, kdo druhý využije, má nekonečnou možností, jak lidma vyjebat, život z nich vysát, pak s nima zametat a důstojnost jim se. Kapitalismus, co slitování nezná. Kapitalismus jako masová vražda.
Sie warnen, das Boot wäre voll, wir sind zu arm. Während Boote untergehen von Lampedusa. Sie wollen keine Refugees, sie wollen nur Besucher. Die mit Kreditkarten flanieren über den Kudamm.
Lidi, co je spolkla pevnost Evropa, z vězení do vězení svý životy schovat, všechny svý mosty spálit na prach, fouknout jeho do ksichtu, budeš jen makat, životní minimum a minimální mzda, posluhovat buržoustům jako jejich kurva. Pro tebe jsou to jenom uprchlíci, co berou lidem práci, co nepřizpůsobiví, jsou v tom ale okolnosti, co si nedokážeš představit, životní příběhy, smutnější než cokoliv, oni zahodili všechno s vidinou lepšího života, nezbylo jim nic, co by se dalo předat dál. Žijem si spokojený život, bohatší střední třídy, neteče nám do bod, zatímco oni se topí. Na rozpadlý lodi plující ze Sýrie, rozpadlou károu z Turecka po Ukrajiny, vlakem z Mongolska nebo z Číny, v přeplněných kontejnerech cípa jako krysy. Jestli to přežijou, stanou se z nich otroci, v továrnách na sny, od rána až do noci, bez vlastního života jako firemní poskoci, bydlení na ubytovně bez jakýhokoliv soukromí. Z míst, odkud přichází, je něco v nepořádku. Evropa se tváří jako království míru, ale evropský fondy jsou jen velkou pračkou na prachy. A naše sny jsou oběživem bez jakýkoliv hodnoty.
Der Juppie-Kneipenbesitzer kam auf den Trichter. Je dichter sein Lokal am Szene-Kiez ist, desto mehr kriegt er. Und er richtet sich teuer, doch billiger als anderswo. Ne Kneipe, einen Kreuzberg, wo die letzte Generation auf der Straße kämpfte gegen das System und das Gesetz. Diese spannende Geschichte ist gut für seinen Umsatz jetzt. Er erzählt den Touris gerne von den Mollys und dem Dreck am lodernden Kamin in diesem kleinen hübschen Nest. Da fragen Unterstützer, der von Refugees besetzte Schule nach nem Klo. Er denkt sich, das wird doch nur dreckig. Und sagt nein, und das ist nur ein Beispiel von einem von Millionen, der kein Unterstützer sein will. Er findet das nicht schlimm, warum sollte gerade er was geben? Und genau das gleiche denkt sich die daneben. Wir haben irgendwann mal eine Stimme abgegeben. Lehnten uns zurück und dann war es nicht gewesen. Hier leben Leute in Heimen mit Essensgutschein und Abschiebebefehlen, um sie von hier zu vertreiben. Es gibt Prügelbullen, die knüppeln, Politiker, die entscheiden. Von denen die meisten auf die Menschenwürde scheißt. Pressefreiheiten ignoriert,
Journalisten sollen am Schreibtisch bleiben. Schreiben, man kann's mit Solidarität auch übertreiben. Haufen Leute, die schweigen und Leute, die meinen, es würde nicht für alle reichen. Es gibt ein paar, die kämpfen und sich solidarisieren. Jeder könnte etwas machen, Möglichkeiten gibt es viele. Und auch ich könnte mehr machen bei den Dingen, die passieren. Ich will lieber an einem schlechten statt an keinem Gewissen krepieren.
Und hier kommt der Beitrag von unserem Kollegen Thomas Meyer-Falk aus der Sicherungsverwahrung. Ihr habt gerade das Lied Lampedusa von Colonna featuring Aya featuring Lena Störfaktor gehört. Und los geht's mit dem Beitrag. Heute, werte Zuhörende der Ausbruchssendung, versuche ich, der Frage nachzugehen, wie gewaltförmig der Vollzugsalltag sich gestaltet. Um es vorwegzunehmen, körperliche, exzessive Gewalt erfahren Gefangene seitens des Personals hier in Freiburg nur selten. Zeiten wie in den 70ern, als zum Beispiel Beamte in der JVA Mannheim einen Gefangenen umbrachten, gehören erfreulicherweise der Vergangenheit an. Aber wie steht es um psychische Gewaltformen, die oft mindestens genauso hart sein können, die aber keine sichtbaren Spuren hinterlassen, die viel leichter geleugnet oder umgedeutet werden können? Da macht Randale Paule von sich reden. Er arbeitet seit ein paar Monaten als Sozialarbeiter in der Anstalt. Eines Morgens geht er über den Flur und knallt ohne Vorwarnung die offene Zellentür von Karl zu. Geht weiter und verschwindet in sein Büro. Oder da ist Akrofritz. Sein Arbeitsplatz ist die Krankenabteilung. Mitte Februar packte er Shorty, einen Sicherungsverwahrten, am Schlafittchen und buxierte ihn aus dem Sprechzimmer. Shorty rief laut, man möge ihm bitte nichts tun, hatte Angst. Nicht zu vergessen, die Stationspsychologin. Seit 2012 arbeitet sie in der Sicherungsverwahrung. Nun hielt sie es für hilfreich, einem Insassen den Rat zu geben, er solle doch in seine Zelle gehen und sich aufhängen. Dafür hat sie sich danach mündlich, aber auch schriftlich entschuldigt. Alles keine großartigen Vorfälle. Niemand trug blaue Flecken davon, keine Knochen wurden zerbrochen, keine Nasenbeine zertrümmert. Aber die Grundfeindseligkeit, die hier sichtbar wird, sie ist psychisch auf Dauer zermürbend. Wer Tag um Tag, Monat für Monat und Jahr um Jahr in einem Klima lebt, in welchem sich derartiges fast täglich zuträgt, wird seelisch gewiss nicht wachsen. Er kann aber auch keinem Menschen, der ihn besucht, blaue Flecken zeigen. Kein Verband, der körperliche Wunden verdeckt. Die geschulten Bediensteten der Haftanstalt werden immer eine Begründung für diese oder jene Handlung finden. Wo es sich nicht mehr vermeiden lässt, wird von einem bedauerlichen Einzelfall gesprochen werden. Menschen ihre Freiheit zu nehmen, das, was Gefängnisse ja tun, ist schon per se ein gewaltförmiger Akt. Menschen sind nicht geboren, um ihr Leben hinter Mauern und Stacheldraht zu verbringen. Sie dann aber einem Klima auszusetzen, in welchem ihnen ihre eigene Machtlosigkeit besonders deutlich gemacht wird, entlarvt alle Sonntagsreden von einem auf Resozialisierung ausgerichteten Vollzug als bloße Phrasendrescherei. Das räumen übrigens zahlreiche uniformierte Bedienstete hier in Freiburg auch ein, ebenso jene ehemaligen Beschäftigten, die hier als Sozialarbeiter oder Pädagogen wirkten, die freiwillig auf eine Verbeamtung verzichteten und lieber das Weite suchten. Zu gewaltförmigen Verhältnissen ist auch eine überbordende Bürokratie zu zählen, wo ein Insasse, der um in seiner Behandlung weiterzukommen, schon mal 6 Monate darauf warten muss, bevor die Anstalt einen Schriftsatz ans Justizministerium, das entsprechende Vollzugslockerungen bewilligen muss, bevor also dieser Schriftsatz überhaupt weitergeleitet wird. Was sind schon 6 Monate? Es sind ja nur 180 Tage Lebenszeit eines fast 60-Jährigen. An die nun erfolgende Prüfung durch das Ministerium werden sich problemlos weitere Monate Wartezeit anschließen. Auch dies hat keine blauen Flecken zur Folge, die Gefangene vorzeigen könnten. Es gibt auch jene Beschäftigten, die versuchen, im Rahmen der gegebenen Verhältnisse ein entspannteres Klima zu schaffen. Aber sie werden immer scheitern müssen. Denn Gefängnisse als Orte der Unfreiheit sind nicht dazu geschaffen, Menschen zu befreien. Was nicht verschwiegen werden soll, wenn wir uns ansehen, was betroffene Gefangene im Einzelfall selbst verbrochen haben. Dagegen mutet dann die Behandlung hier doch recht harmlos an. Aus opferzentrierter Sicht muss eine Wortmeldung wie heute die meinige vielleicht sogar schon zynisch anmuten. Ich weiß es nicht. Diesen Umstand zu verdrängen bringt auch nicht weiter, muss immer wieder aufgegriffen und diskutiert werden. Herzliche und lebendige Grüße aus der Freiburger Haftanstalt von Thomas Meyer-Falk. Und ich bin jetzt auch schon am Ende unserer Ausbruchssendung angelangt. Termine gibt's gerade nicht so viele. Allerdings habe ich bei den Antirepressionsstellen unserer Stadt, dem EA und der Roten Hilfe auf der Homepage geguckt. Also die Rote Hilfe hat ihre Sprechstunden schon abgesagt und ist aber per Mail zu erreichen. Da habe ich die Adresse freiburg@rote-hilfe.de und den P2P-Key und weitere Infos findet ihr unter rotehilfe-freiburg.noblogs.org. Und beim EA gab es jetzt noch keine aktuellen Meldungen, aber auch den könnt ihr unter auf jeden Fall eafreiburg@linksunten.ch erreichen. Auch da findet ihr den Key und weitere Infos unter eafreiburg.noblogs.org. Und ich mache euch jetzt noch einen Abschiedsbeitrag an. Das wird eine Punktlandung. Lass meinen Kollegen hier rein für die kommende Metal-Sendung und grüße nochmal alle aus meiner Ausbruchsredaktion, die zu Hause geblieben sind oder in der JVA sitzen müssen. Passt aufeinander auf, auch gerade wenn wir uns nicht so viel sehen können. Aktuell ist es umso wichtiger, dass wir uns für andere interessieren und aufeinander Acht geben. Und ich sage tschüss. Verantwortlich für die Sendung war wie immer der Staat und seine Repressionsbehörden. Am Mikrofon war Max. Macht's gut.
Kurz gemeldet. Heute gibt es nur eine Meldung und zwar von Thomas Meyer-Falk. Ja, hier noch eine Kurzmeldung, die das Coronavirus betrifft. Das Justizministerium Baden-Württemberg ordnete Anfang März umfangreiche Besuchsbeschränkungen für die Insassinnen und Insassen der Knäste an. Es darf nur noch das gesetzliche Minimum gewährt werden. In der Strafhaft ist das in der Regel eine Stunde, in der Sicherungsverwahrung immerhin 10 Stunden. Also pro Monat, nicht etwa pro Woche. Für die Strafhaft wurden am 4. März alle schon längst terminierten Besuche gestrichen und mussten neu beantragt werden. Nun mit diesen Restriktionen. Bislang bekamen die Strafgefangenen nämlich rund 4 Stunden Besuch im Monat. Manchmal auch mehr. Ebenso wurden bei den Sicherungsverwahrten Besuchszeiten, die über die 10-Stunden-Grenze hinausgingen, gestrichen. Wer als Besucherin oder Besucher längst Urlaub geplant oder Hotel oder Zug reserviert hatte, bleibt auf den Kosten sitzen. Zudem müssen alle externen Personen, die keine Bediensteten sind, vor Betreten der JVA einen Fragebogen ausfüllen. Ferner dürfen sie nicht kränklich wirken, denn dann wird ihnen der Zutritt verweigert. Die Maßnahmen gelten bis auf Weiteres, also unbefristet. Angeblich solle so eine Vorbeugung gewährleistet werden. Aus Gefangenensicht stellt sich die Maßnahmen als völlig überzogen und gravierende Belastung für die meist schon wenigen sozialen Beziehungen dar. Außerdem wurden sämtliche Freizeitgruppen im Bereich der Strafanstalt bis auf Weiteres ausgesetzt. Ein ebenfalls schwerer Einschnitt in die Alltagsgestaltung, der ja auch keinerlei Kompensation gegenübersteht. Am 18.03. veröffentlichte Thomas Meyer-Falk nochmal ein Update aus der JVA Freiburg. Radikale Corona-Maßnahmen in JVA Freiburg. Wie zuletzt berichtet, verschärft die Justiz auch in den Gefängnissen von Tag zu Tag die Corona-Maßnahmen. Verfügung vom 16.03.2020. Mit Verfügung vom 16.03. ordnete der Leiter der JVA an, dass nun bis auf Weiteres sogenannte Wochenendbetrieb erfolge. Die Zellen werden erst um 8.05 Uhr statt 6.25 Uhr geöffnet. Außerdem würden die Sicherungsverwahrten ab 15.45 Uhr weggeschlossen, wo früher erst um 22 Uhr Zelleneinschluss war. Allerdings seien nunmehr Fachdienste täglich vor Ort, auch Wochenends und an Feiertagen. Der Hinweis auf Feiertage mag einen Ausblick auf die Mindestdauer geben, denn der erste Feiertag wird am 10. April sein. Besuchsverbot. Ab sofort dürfen auch keinerlei Besuche mehr empfangen werden. Nur noch Anwältinnen werden eingelassen und dann auch nur, wenn sie dem Trennscheibenraum zustimmen. Absage von gerichtlichen Anhörungen. Fast täglich muss das Landgericht über die Entlassung von Gefangenen entscheiden, aber auch jedes Jahr über die Fortdauer der Sicherungsverwahrung. Bei Sicherungsverwahrungsinsassen, die länger als 10 Jahren in der SV sitzen, sogar alle 9 Monate. Alle Anhörungen wurden für die nächsten 6 Wochen abgesagt.